Ey, Dominik, du hast mich gerade ein bisschen im Stich gelassen da am Ende. Oder ich habe es nicht richtig gehört. Es geht. Wir sind wieder zurück, Leute. Ey, zweite Saison geht los. Ich meine, wir haben ja schon so eine zweite Hälfte gemacht, aber wir gehen ja jetzt offiziell in die richtige zweite Saison. Broman State, mein Name ist Timon Zulemenke. Gegenüber, ich habe es gerade schon verraten, ihr wisst aber schon Bescheid. Utah State Legend, Kicker, ehemaliger NFL-Kicker Dominik Eberle. Wir nehmen remote auf, aber erstmal, Dominik, wie geht's dir? Was ist los?
Hey, immer remote aufnehmen. Dieser Hansi ist nur im Urlaub. Der hat zwei Wohnungen, einen in Berlin, einen in Bielefeld. Jetzt geht er, keine Ahnung, in den Malediven zum Urlaub.
Ja,
mal
genau,
ganz entspannt.
Genau.
Der Mann ist die Legende hier. Er macht die Big Bucks. Ich bin hier im schönen, charmanten Büro, arbeite.
Ey, und, gegen unser Büro kannst du nichts sagen.
Ey, das Büro ist nice.
Das ist nice. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut?
Mir geht's bestens. Ich bin aber komplett jetlag noch, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal ein bisschen revealen vielleicht, warum wir jetzt, ist ja jetzt heute Freitag, müssen wir vielleicht auch sagen, wir nehmen freitags auf für nächste Woche Dienstag. Also wenn ihr das hier hört, das ist der 21. Juli. Ist es der 1. oder 22.? Auf jeden Fall nächste Woche Dienstag. Es ist ja heute der 18. Und wir wollten eigentlich ja diese Woche schon aufnehmen. Am 14. sollte die erste Folge rauskommen, aber Dominik, du kannst mal erzählen, was da passiert ist.
Nee, also es gibt ja zwei Art von Leuten auf dieser Welt. Eine, die, wenn sie von Amerika zurückkommt oder irgendwo, wo sie hinter der Uhrzeit sind, wo sie dann hinkommen, die sich dann komplett direkt angewöhnen, vielleicht einen Tag müde sind und dann sind sie ganz normal. Und dann gibt es die anderen Personen, die dann wirklich so eine Woche brauchen, um wieder in den richtigen Rhythmus zu kommen. Alles fühlt sich komisch an und der Körper ist gar nicht mal mehr fähig. Und dann war es Dienstag, wir wollten eigentlich in der Früh aufnehmen und ich habe versucht aufzustehen, konnte es nicht. Also ich habe mich krank gefühlt, ich habe mich so schlecht gefühlt, alles. Und ich dachte einfach, ja, ey, ich muss mich nochmal hinlegen und irgendwie hier in die Reihe kommen. Aber ja, das ist der Grund, warum wir einfach gesagt haben, nee, mit all dem Zeitstress, Hansi natürlich jetzt auch, geht in den Urlaub und wir mussten ein paar Sachen vorbereiten und allem. Da hat es einfach Sinn gemacht. Wir nehmen die Folge jetzt auf, schieben es auf Dienstag, dass Hansi einen schönen, entspannten Urlaub natürlich hat. Dann muss er sein Equipment nicht mitbringen. Sorry, wieder einmal Hansi hier verwohnt, aber...
Ey, aber guck mal, wir wollten das auch so machen. Natürlich, du musst sagen, dass wir in der ersten Folge die bestmögliche Folge liefern können. Und nicht irgendwie schnell oder wir haben nicht genug Zeit. Und jetzt haben wir heute gar keinen Zeitstress, ob es jetzt 60 Minuten werden, ob wir 90 Minuten quatschen, ob wir 2 Stunden quatschen. Ist jetzt heute vollkommen egal. Wir können uns ganz entspannt darauf konzentrieren, über College Football zu labern und einfach Spaß daran zu haben und nicht irgendwie Zeitstress zu haben. Das war so auch einer der vielen Punkte, wo wir jetzt gesagt haben, lieber eine Woche doch später anfangen, als jetzt irgendwie eine Folge mit Stress aufzunehmen. Deswegen, also. Aber jetzt sind wir da. Wir haben einiges an Themen vorbereitet. Aber erstmal, bevor wir einsteigen, wie war es in Amerika, Dominik? Du warst unterwegs.
Ja, es war absolut unglaublich. Ich bin erst nach Los Angeles geflogen, habe dann dort ein paar Tage mit meinem Vater verbringen können. War einfach Beachlife, super entspannend, habe richtig gut gegessen mit ihm und allem. Und auch meine Sportkarten, dort drüben ist es natürlich ein ganz anderer Markt, da lief es unglaublich. Also da von der privaten Seite war es einfach, ey, ich sag ganz ehrlich, es ist komplett anders, hat übelst viel Spaß gemacht. Und dann war ich ja für eine Hochzeit drüben und dann bin ich rüber nach New York geflogen. Also erstmal musst du dir vorstellen, du fliegst von Frankfurt nach Los Angeles, fliegst um die halbe Welt gefühlt. Dann fliegst du zurück nach New York und dann von New York zurück nach L.A. Zeitunterschied, alles war geisteskrank. Ich bin auf die Hochzeit gegangen und ich war einer der Trauzeugen. Und nice. Direkt hatte ich diesen Ruf von, ja, hey, ich habe gehört, jemand schläft in seinem Auto. Wir können da was anbieten. Und ich habe halt direkt gesagt, ja, tue ich. Aber das ist nicht so schlimm, wie er es jetzt alle sagt. Ich habe eine Matratze geholt von Walmart, habe dann eine Jeep Wrangler oder so ein Jeep Sahara, was auch immer die größte Version davon ist, gemietet.
Das war so ein Pickup-Ding, oder? Ist das so ein Pickup-Truck? Oder
nicht ein Pickup, aber halt einfach, du kannst die Sitze hinten einklappen und dann hast du wirklich Platz für ein volles Bett. Also ein richtiges, normales Bett. Habe ich dann geholt, reingemacht, Bettdecke und Kissen und so. Und war dann perfekt. Ich habe dann einfach Fenster auf und gecampt, also vor dem See oder halt dem Fluss, St. Lawrence River heißt der, glaube ich. Und es war einfach eine unglaubliche Zeit. Ich bin jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden mit Sonnenaufgang.
Geil.
Und hatte so eine geile Zeit und habe denen gesagt, Leute, das ist ja ein entspanntes Leben. Kein Fernsehen, keine Ablenkung, einfach mal so richtig mal super Leben, Leben. Chillig.
Ja,
es war so eine angenehme Zeit und dann ja, danach war ich wieder in L.A. für ein paar Tage, habe dann endlich mein Auto verkaufen können, weil am Ende des Tages ist dann nur rumgestanden und Haufen Geld muss ich dann pro Monat quasi zahlen, dass es da einfach nur rumsteht und keiner bewegt ist oder irgendwas. War dann ein bisschen stressig am Ende, aber habe das noch erledigen können und dann war ich wieder auf Rückkehr quasi. Okay, aber das war...
Sorry, sag ruhig, ich hab nicht gehört.
Ja, aber nee, das war einfach eine gute Zeit, ein guter Urlaub und ja, ich kann da einfach nur sagen, es hat Spaß gemacht und war auch extrem wichtig, mal wieder dort drüben zu sein.
Ja, nice. Also sah auf jeden Fall gut aus in deinen Storys. Ich habe ja gesehen, du hast so gefühlt mit dem Auto, wo du drin gepennt hast, auf so einen Hafen drauf geschaut, irgendwie.
Ja, also die hatten, das ist ein ehemaliges so, die werden da jetzt ein Haus bauen, aber das ist jetzt gerade halt so älter, die müssen es renovieren und alles. Also keiner lebt in diesem Haus, du kannst auch in diesem Haus nicht schlafen. Aber die haben halt immer noch diesen Driveway, also wo du halt parken kannst und so. Und du kannst es wirklich ganz runter bis zum Dock nehmen, also wo du quasi dein Boot anschließen kannst. Die hatten Jetskis und alles da. Also wirklich konnte da richtig mich breit machen, habe das Auto da geparkt und einfach über den Fluss und das Wasser die ganze Zeit geschaut. Also war so übelst angenehm.
Geil.
Und einer der schönsten kleinen Städte, ja, ich würde es nicht mal als Städtchen benennen.
Dorf.
Ja, du hast vielleicht maximal 3000 Leute, die erleben. Also,
ja, das ist ein Dorf, das ist keine Stadt. Das
ist ja, ist übelst klein gewesen. Von meinem Kumpel wurde es auch so übelst klein beschrieben. Du hast 2 Ampeln im ganzen Dorf. Und er macht es erst so richtig klein, dann gehst du hin, ist absolut wunderschön. Und das allererste, das du siehst, ist genau am Wasser, ist diese Mega-Yacht einfach geparkt. Und das ist der Besitzer von den Chicago White Sox und auch Teilhaber von FC Liverpool. Und der hat da einfach seine 65 Millionen Dollar Yacht geparkt. Und du denkst, wow, ja, manche Leute, die... 65
Millionen Dollar. Aber für Florian Wirtz hat er ein bisschen mehr ausgegeben.
Ey, für Florian Wirtz das Doppelte und ein bisschen draufgelegt. Das ist schon crazy.
Das ist schon crazy.
Ey, aber mal ganz ehrlich, diese... Wir haben uns da versucht, irgendwie aufs Boot zu kriegen. Natürlich nicht gelungen.
Echt, hast du versucht? Hör auf.
Wir haben gefragt, hey, können wir mal eine Boottour haben oder so? Und die sagen, nee, er ist ja auf dem Boot, wir wollen das nicht tun, dies und das.
Okay.
Und da war einmal beim Frühstück so ein, wie sagt man, jemand, der auf dem Schiff arbeitet als Crewmember.
Mhm.
Und haben halt einfach gefragt, hey, wie schaut das Leben so aus als Crewmember? Ja, du bist quasi... kümmerst dich ums Boot, du bist da, wenn die Person es braucht und will irgendwo hin und du bist quasi halt on call, also ist ein ganz entspannteres Leben, außer dass, wenn du halt wirklich benutzt wirst oder benutzt bist, dann bist du halt unterwegs für wie auch immer lang.
Aber also die arbeiten dann 24/7 für diesen Typen und einfach, wenn er losfahren will, sind die da und wenn nicht, arbeiten nicht, aber werden dann bezahlt, weil die einfach so einfach Standby sind, das ist ja absurd.
Quasi, das ist wie so ein Privatpilot, musst du dir vorstellen. Also,
wie teuer ist das bitte? Also wenn du dir vorstellst, okay, diese komische Yacht kostet schon 65 Mio, aber wie viel die kostet pro Monat oder pro Jahr, dass du die einfach nur da hast?
Weißt du? Also vor allem mit Crewmembers und allem. Die
Alter,
Privatpiloten für zum Beispiel Jets sind ja genauso, wo wenn du, sag mal, Floyd Mayweather bist und du um 3 Uhr in der Früh sagst, hey, ich will jetzt irgendwo hinfliegen, dann rufst du ja deinen Privatpiloten an, der muss on call sein, dann gibt er dir irgendeine Zeit von, hey, ich hab den Flieger gerade hier, ich brauche mindestens eine Stunde, bis ich dann ready bin, dann rüberfliege. Also du bist wirklich on call bei manchen Sachen, aber dafür wirst du auch krank bezahlt.
Ja, aber das ist auch krass, weil du halt teilweise dann vielleicht ein, zwei Monate gar nicht arbeitest, weil da keiner mit fährt und dann wirst du trotzdem bezahlt so. Weißt du? Das ist
genau,
so teuer.
Aber, man muss dir vorstellen, wenn du so ein Boot hast und all die Extrakosten, du kaufst das Boot für 65 Millionen gefühlt, gibst du eine Million oder so im Jahr aus, nur um Betriebskosten zu haben.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich, also, ihr wisst schon Bescheid, Dominik kann sich das vielleicht leisten, aber...
Hansi hat zwei Wohnungen hier.
Ja, du laberst so eine Scheiße, das ist absurd.
Und du ziehst in eine neue jetzt auch noch. Bruder, du hast drei Wohnungen.
Ja, du laberst so viel Scheiße, ey. So, lass mich mal zum College Football kommen, bevor das hier ausartet. Ihr wisst Bescheid. So, wir haben natürlich über die Offseason, um jetzt mal hier so einen harten Cut zu machen, sonst reden wir, glaube ich, noch zwei Stunden weiter über irgendwelche Yachten. Über die Offseason hatten wir natürlich jetzt einiges an News in der College-Football-Welt. Und wir haben natürlich versucht, das so ein bisschen einzusortieren, ein bisschen aufzuschreiben, okay, worüber müssen wir unbedingt reden und was sind so die Hot Topics, die immer noch aktuell sind. Falls wir irgendwas vergessen haben sollten, Leute, schreibt uns einfach eine Direct Message Instagram, Dominik oder mir, und wir können das vielleicht noch die nächsten Wochen einbauen. Wir haben jetzt mal so unsere Top-News zusammengestellt und gehen direkt rein. So, erste News, Dominik, die hat mich heftig überrascht, weil, sag mir auch, ob ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist einer der größten NIL-Deals, wäre es gewesen, an Ablöse in Anführungszeichen, also auch an sozusagen Angebot von einem anderen College. Wir reden über South Carolina Quarterback Lenoris Sellers, der ein 8 Millionen NIL-Angebot von einer anderen Schule abgelehnt hat, um bei South Carolina zu bleiben. Dominik, was ist da passiert?
Ja, also er hat quasi... Es war quasi bewusst, dass er bleiben wird bei South Carolina. Dann kam die Spekulation und sein Dad war derjenige, der das dann halt quasi so erzählt hat, von, dass sein Sohn jetzt ein 2-Jahres-Angebot hatte für 8 Millionen, also 4 Millionen pro Jahr quasi, um Schule zu wechseln. Also quasi wirklich so ein Transferangebot. Und dass er quasi halt gesagt hat, nee, warum braucht mein Sohn das? Das Wichtigste ist erstmal einen Platz zu finden, um zu spielen, wo wir eine gute Education auch kriegen, eine gute Weiterbildung, Weiterentwicklung oder halt Ausbildung. Mhm. Und warum braucht da ein 18-Jähriger 8 Millionen oder so? War halt seine Aussage.
Ja, muss dazu sagen, ich hab noch mal recherchiert, seine NIL-Value von On3, da haben wir schon mal erklärt, was das ist, wird geschätzt auf 3,5 Millionen pro Jahr, also wäre dann jetzt 500.000 drüber gewesen, sage ich mal, dieses Angebot, was er bekommen hat. Man weiß aber auch nicht, welche Schule das angeboten hat, ne? Das ist auch das Ding. Also man weiß nur, dass irgendeine Schule 8 Millionen für die nächsten 2 Jahre geboten hat. Welche das ist, weiß man nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dass Sellers ja in seiner ersten Saison als Starter für South Carolina richtig abgeliefert hat. Ich habe nochmal ein paar Zahlen rausgesucht. 65,6% Completion Percentage, 2534 Passing Yards, 18 Touchdowns zu 7 Interceptions, 674 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns auf dem Boden in nur 12 Spielen. Gamecocks waren 9-4 und das war der beste Rekord seit 2017. Von den South Carolina Gamecocks mit einem Sellers Freshman und er ist Freshman of the Year in der SEC geworden. Also, da kann man vielleicht schon ein Argument für machen, dass der Junge einiges an Geld wert ist.
Ja, auf jeden Fall und vor allem, wie die dann am Ende es so gemacht haben, dass sie wirklich einen Playoff-Push hatten. Also, wenn die Sachen richtig gefallen wären, also die Dominos, dann hätten die auch vielleicht noch in den Playoffs reinschleichen können. Und das Team schaut einfach richtig gut aus, was alles zurückkommt. Jetzt hast du deinen Quarterback, der auch richtig geil performt hat. Der wurde gerade 20, also die Aussage mit seinem Dad als Teenager Multimillionär zu werden, ist crazy. Mhm. Aber heutzutage verstehe ich das, weil die einfach so viel wert sind für ein College-Football-Team. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Team bist, wie Auburn, sagen wir mal einfach, wo du einen Quarterback dringend brauchtest, dann bietet dir ein Team einfach so viel, dass du die Quarterback-Position hast. Wir haben Athleten um ihn herum, wir haben Top-Receiver und so weiter. Da versuchst du wirklich alles zu geben, den besten Quarterback wie möglich da aufs Feld zu bringen und bietest auch eine absolut kranke Summe.
Ja, weil du halt auch Druck hast, ne? so wie du schon sagst, es gibt halt so wie in der NFL ja auch. Du hast ja Teams, die ja zum Beispiel jetzt einen Quarterback brauchen, wo du sagst, okay, die sind halt dann bereit, so und so viel Prozent mehr auszugeben oder Millionen mehr auszugeben als jetzt andere Teams, weil sie halt einfach diesen Druck haben, das Team an sich ist gut, aber dir fehlt halt der wichtigste Spieler. Und wenn du den hättest, wärst du halt automatisch, weiß nicht, würdest du 3-4 Spiele mehr halt gewinnen pro Saison, ne? Und deswegen sind halt manche Teams dann dazu bereit, mehr zu bezahlen. Sellers, by the way, ich habe das auch mal nachgeschaut, bei der Sports Illustrated hat er gesagt, ihn hat das nicht so gejuckt. Er würde lieber einfach da bleiben und hat keinen Bock, neue Leute kennenzulernen und alles von vorne anzufangen. Was ja auch ein fairer Punkt ist, habe ich mich auch nochmal gefragt. Du bist 18, so wie du gerade gesagt hast, und hast ein Jahr abgeliefert. Weißt, Surroundings sind gut, du kannst da performen, du hast geliefert, alle glauben, dass du der Quarterback bist. Und dann fängst du ja schon wieder von null an für, in Anführungszeichen natürlich, nur $500,000 mehr, obwohl du ja schon 3,5 bekommen könntest mit deinem eigentlichen Value. Weißt du das aus dem Kopf, wie viel er bei South Carolina bekommt?
Ich weiß nicht, müsste ich nicht.
Also wenn aber sein Value 3,5 ist, wird er irgendwas in dieser Range kriegen, sagen wir es mal so. Er wird ja jetzt nicht viel, viel weniger als 4 Millionen bekommen, sonst hätte er das wahrscheinlich gemacht. Aber diesen leichten Jump zu nehmen von Salary, in Anführungszeichen, also eine leichte, in Anführungszeichen, wir reden immer noch über eine halbe Million Euro, das ist geisteskrank viel Geld. Aber trotzdem, wie du auch schon sagst, gibt es ja verschiedene Punkte, warum man das nicht machen sollte. Und er hat es ja in diesem Interview auch nochmal gesagt, ne? Du bist 18, du fühlst dich wohl. Warum solltest du jetzt deine Karriere dann im Prinzip ein Risiko aussetzen, was du vorher noch nicht hattest? Weil jetzt fühlst du dich wohl, du weißt, du kannst die nächsten 1-2 Jahre auch noch liefern bis zum NFL-Draft und dann halt hoch irgendwo gepickt werden, anstatt du kommst in irgendeine Situation, die du vielleicht nicht ganz so genau kennst, wie deine, die du gerade hast. So. Und deswegen, also sind da viele Fragezeichen, die du für diese 500.000 Euro mehr dann in Kauf nehmen müsstest. Ne, das ist auch nochmal ein Punkt.
Ja, also nee, ich verstehe das auch vollkommen, was du dann verändern musst, neues System und ja, einfach so eine Veränderung. Manchmal ist ein Transfer nicht das Beste. Das hat man ja auch gesehen mit zum Beispiel, wie heißt der Receiver? Isaiah Bond. Er ist ja weggegangen von Alabama zu Texas und dann ging er undrafted. Obwohl er einfach gedacht hätte, dass bei Alabama wäre einer der Top-Spieler gewesen. Jeder hat ihn in der zweiten Runde oder so gedacht. Und dann geht er undrafted, weil er bei Texas einfach nicht performt hat. Und du willst ja als junger Quarterback jetzt nicht ein ganz neues System lernen. South Carolina hat das System perfekt für ihn gebaut eigentlich. Mhm. Da willst du kein Risiko angehen. Aber ich muss dann halt auch schon sagen, und das ist jetzt nicht gegen die Eltern oder nichts gegen irgendwelche väterlichen, mütterlichen Figuren von manchen diesen Athleten. Aber stell dir vor, du bist, also Lenoris war 19, wurde jetzt gerade 20 vor ein paar Wochen. Aber du kriegst ein Angebot, wo du 8 Millionen über 2 Jahre verdienst. Boah, das ist schon ein Haufen Geld, weil es ist ja garantiert. Du kriegst garantiert 8 Millionen.
Stimmt, das haben wir noch nicht gesagt. Also College ist ein garantiertes Ding, ist aber die Frage ist, boah, ich muss das nochmal eigentlich jetzt parallel hier recherchieren, wie viel bekommt er bei South Carolina über die nächsten 2 Jahre? Beziehungsweise hat er überhaupt 2 Jahre oder ein Einjahresdeal für nächstes Jahr? Das ist auch noch die Frage. Das weiß, warte, das muss ich gerade mal, warte mal, das recherchiere ich gerade mal parallel.
Ja, man weiß ja nie, was genau diese NIL-Deals sind. Die müssen ja jetzt anfangen, wirklich zu disclosen und so. Oder das war dann in dem House-Settlement, das wir jetzt dann auch später ansprechen werden, dass da jetzt alles überprüft wird. Aber momentan ist es immer noch der Wilde Westen. Aber keine Ahnung, wenn mir jemand 8 Millionen als 19-Jähriger anbietet, dann ist das schon ein sehr, sehr schwieriges Ding, Nein zu sagen.
Ja, pass auf, ich habe gerade geschaut, aber er bekommt bei South Carolina wohl, das ist jetzt das, was im Prinzip gesagt wird, das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja eigentlich alles offiziell, bekommt er 3,7 pro Saison.
Ja, okay. Dann haben sie vielleicht ihn ein bisschen erhöht, weil sie die 8 Millionen Offer, weißt du, gehört haben.
Aber dann ist es halt, dann musst du dich entscheiden, nimmst du 7,4 oder nimmst du 8? Das ist ja dann die Situation. Weißt du, du musst ja nicht, kriege ich jetzt gar nichts oder ich kriege 8 Millionen, sondern du entscheidest dich ja zwischen einem 600.000 Dollar Bonus, sage ich mal, für aber eine Situation, die du nicht unbedingt kennst oder nicht wirklich gut kennst, zu einer Situation, du kriegst 3,7 oder 7,4 Mio für eine Situation, wo du weißt, du fühlst dich wohl und du weißt, du kannst performen. Das ist ja eigentlich die Entscheidung, die er getroffen hat.
Ja, naja, da gebe ich dir schon recht. Also 600.000 Unterschied kann man nachvollziehen, Nein zu sagen. Aber trotzdem ist einfach geisteskrank, wie viel manche von denen verdienen. Und auch heutzutage jetzt hat mit dieser ganzen Reform und dem Budget des College-Athleten und die Universitäten haben werden.
Ja, du hast das Salary Cap, ne? Haben wir darüber eigentlich schon letzte, war das da schon,
es war offiziell, wir wussten aber nicht, wie das Regelwerk dann stehen wird und alles. Stimmt. Und was dann gemacht wird. Also gefühlt ist da alles immer noch nicht abgehakt, weil Donald Trump, also ohne jetzt Politik damit einzumischen, will ja für die NIL irgendwie sein eigenes Ding, also sein eigenes Regelwerk da etablieren. Also Executive Order will er quasi machen für die NIL-Standards. Am Ende des Tages sage ich es einfach so. Es ist gerade so verwirrend, wer von welcher Seite was macht. Ja. Irgendwann in den nächsten 2 Jahren hoffe ich, dass wir einfach ein Regelwerk haben. Wie wird es funktionieren? Hier ist die Salary Cap. Hier kriegt 100%. Zum Beispiel Football so viel einen Anteil davon. Und das war's. Und so werden dann die Spieler bezahlt und die Verträge sind transparent.
100%, du brauchst
irgendwie so hoffe Salary ich es.
Cap, wo du halt sagst, okay, weiß nicht, jede Uni hat. Also es ist ja alles schon gemunkelt, gerumored, bla bla bla. Aber wie du ja schon sagst, es ist noch nichts offiziell. Und du brauchst einfach einen Salary Cap, wo du jetzt einfach, ich sag einfach irgendeine Zahl, 100 Millionen bekommt jeder als einzelne College in einer, weiß nicht, Power 5, beziehungsweise 6, was auch immer, oder halt SEC, sagen wir jetzt mal so, je nach irgendwie Conference oder so, weil musst du ja auch nochmal gucken, wie viel die einnehmen und so weiter, ist wahrscheinlich davon auch irgendwie abgestuft und dann sagst du, von diesem Pot bekommt Football 70%, Basketball 20%, weißt du, so irgendwie. Du musst ja irgendwie das rechtfertigen und dann halt genau aufteilen, dass jedes College im Prinzip die gleichen Chancen hat, finanziell, da irgendwie was zu machen, weil sonst ist es halt einfach, wie du schon sagst, es ist halt wie Fußball-Bundesliga gefühlt oder wie Fußball generell, die das meiste Geld haben, werfen halt Geld zum Fenster raus und die bekommen halt die ganzen Transfers ab, so, ne? Genau so ist es ja gerade im Endeffekt schon. So, aber das muss ja irgendwie, ich meine, wir sind alle Football-Fans und lieben alle die National Football League, genau dafür, dass du ja einen Cap-Space hast, dass du einen Salary-Cap hast, wo du sagst, okay, ich kann so und so viel ausgeben, wenn ich mir jetzt einen Quarterback hole und einen Pass-Rusher, die so und so viel kosten, kann ich halt für andere Positionen nicht mehr so viel ausgeben. Und das ist ja das, was wir an Football alle so geil finden. Und meiner Meinung nach muss das wieder auch irgendwie in den College-Football reinkommen, dass du nicht diesen wilden Westen hast. Wie du auch schon sagst, ich kann dir nur zustimmen. Aber ich glaube, wir haben genug über Norris Sellers geredet. Wir haben noch eine andere richtig wilde Story, die eigentlich genauso absurd ist. Ich habe es in der Offseason gelesen, ich habe das auf ESPN gelesen. Ich habe erst einen Post gesehen, dachte mir, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was da gerade drin steht. Habe extra gegoogelt, ESPN aufgemacht, nachgelesen und diese Story ist einfach nur absurd. Wirklich absurd. Dominik, du solltest es am besten erzählen, du bist BYU-Hasser offiziell. Oh, also,
Number one hater.
But, also, ey, geh da mal rein
hier,
gerade.
Hier kommen nochmal Gründe dazu und einfach nochmal obendrauf für diese Schule, okay?
Das ist so crazy.
Ich fange jetzt erstmal an. Ich will nicht, dass das irgendwie falsch mitgenommen wird oder dass hier irgendwie die falsche Impression darüber kommt. Aber was zuerst passiert ist, eine Frau hat sich geäußert gegen ehemaligen BYU-Quarterback Jake Retzlaff für Vergewaltigung. Hat ihn dann auch angeklagt. Zivil ist dann ins Gericht damit gegangen. Das wurde dann aber außergerichtlich geeinigt, zurückgezogen und es wird überhaupt keine Bestrafung in dem Sinne geben. Es ist keine Anzeige oder irgendwas. Es war einfach.
Es wurde auch noch nicht bewiesen, dass das eine Vergewaltigung war. Ne?
Also genau.
Das ist auch nochmal der Punkt. Es hätte auch einfach. Es kann immer noch genauso gut sein, dass sie einfach gelogen hat. Er aber keinen Bock hat darauf, irgendwie Stress. Die haben das jetzt außergerichtlich geregelt. Also was jetzt da genau passiert ist, ist ja immer noch nicht geregelt oder immer noch nicht raus, sage ich mal, weil die sich ja außergerichtlich geeinigt haben. Also was jetzt
genau,
vorgefallen ist, weiß man nicht.
Wir werden die Details niemals wissen. Wir werden davon nichts hören. Es gibt kein Urteil, ob er schuldig oder unschuldig ist. Am Ende des Tages wichtig, wenn eine Frau rauskommt und Vergewaltigung wirklich passiert ist, man soll der Frau auch vertrauen, dass das passiert ist. Man soll da nicht irgendwelche anderen Judgments haben. Punkt Das war's. Die Nachfolgen davon, was dann passiert ist, haben dann aber mit BYU direkt zu tun und nicht dem Footballteam, sondern der Schule. Mhm. Und es gibt dort bei der Schule einen Ehrenkodex, der BYU Honor Code. Und nein, es geht dann nicht zurück auf die Anklage oder was da gesagt wurde über ihn, sondern Jake Retzlaff hat dann zugegeben, dass er vor der Ehe Geschlechtsverkehr hatte und das verstößt diesen Ehrenkodex und ihm drohte eine 7-Spiele-Suspension von der Universität, einfach weil er vor der Ehe Sex hatte. Digga!
Also das ist nämlich den Part, den ich ja eben da meinte. Ich meinte damit natürlich nicht die Vergewaltigung, sondern diesen Part. Das ist dieses Absurde an dieser Geschichte.
Digga, aber mal ganz ehrlich. Ey. Mal ganz ehrlich, okay? Du bist College Football Quarterback, verdienst ein paar Mio im Jahr. Dein Team ist eigentlich ganz gut. Du hast das vorherige Jahr auch gut mitgemacht und allem. Bist der Superstar. Digga, du hast Sex. Ey, mal ganz ehrlich. Dir ist es egal.
Guter Clip.
Wenn du aber so eine Person bist, dann ist es dir egal. Ey. Honor Code. Ich kenne auch Spieler, mit denen ich gespielt habe, die vorher bei BYU waren. Die haben auch einfach mit Mädchen geschlafen. Natürlich in dem Sinne von alles war korrekt und so.
Einfach
aber
ja, genau.
Ja. Aber dass dann dieser Honor Code oder diesen Ehrenkodex wirklich seine Karriere jetzt hat verletzen könnte. Und weil das außerhalb dieser Transfer-Geschichte oder halt diesem Transfer-Portal-Zeitpunkt ist, was Retzlaff dann gemacht hat, ist, er hat seinen Namen aus der Schule genommen, dass er quasi nicht mehr Schüler ist und kann dadurch direkt wechseln. Also er kann dadurch jetzt schon anschauen, andere
krass.
Schulen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Er muss aber als Schüler angenommen werden. Er kann nicht jetzt, sagen wir mal, zu USC gehen und dort einfach zum Footballteam wechseln oder so, sondern er muss in die Schule erstmal reinkommen und dann kann er das Footballteam joinen.
Wenn du, sag mir, ob ich jetzt da falsch liege, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt irgendein College bist und du sagst, er wäre ein Upgrade zu dem Quarterback, den wir gerade haben, dann drückst du 2 Augen zu, auch wenn er überall, weiß ich nicht, einen Average Grade von 2 hat oder so.
Ja, da gibt es genügend
also,
Schulen, die's.
Ich wollte gerade sagen, also dann nimmst du den trotzdem einfach und dann, ja, wir haben ihn als Schüler angenommen, hahaha. Weißt du so? Also, das ist ja wahrscheinlich dann wieder so ein offizielles Ding, aber inoffiziell, klar, wird er einfach der neue Quarterback und das ist alles schon so geregelt. Weißt du, ich meine, ich weiß, dass das wahrscheinlich so geregelt werden muss, aber wir wissen ja alle, dass College Football bei sowas schnell mal beide Augen zudrückt. Sagen wir es mal so.
Ja, nee, das ist schon irre. Und dann auch dieser Ehrenkodex von BYU. Also jedes Mal, wenn ich davon rede oder einfach höre, ich muss da fast kotzen. Also, okay.
Ich finde das immer so geil. Du kommst so schnell in diesen Hater-Modus. Das ist so krass, wenn wir über BYU reden. Aber ich habe dir auch, Dominik, sag mir, ich habe dir im Büro noch gesagt, ich glaube, es war Montag oder Dienstag, durch diese Story bin ich auch langsam zum BYU-Hater geworden. Weil ich das einfach so absurd finde, dass 7 Spiele Sperre für sowas, was ja im College, und du hast ja eben gesagt, Quarterback und du hast 1 Million verdient, aber selbst einfach als College-Student, so, das ist doch einfach das Normalste der Welt. Weißt du, was ich meine? Also,
wir haben hier University of Georgia, das Racing-Team ist auch das Football-Team.
Wow.
Und die kriegen keine Sperre. Aber ja, hey, ich hab zugegeben, dass ich einmal Sex vor der Ehe hatte und jetzt droht mir die Hälfte der Saison
aber
weg zu sein.
Aber das ist auch nochmal ein guter Vergleich. Du hast ganz andere Geschichten, die wirklich kriminelle Energie haben, so, die wirklich kriminell sind, illegal sind und dafür gibt es keine oder sogar weniger Spielsperre als für sowas. Und das ist natürlich Uni-abhängig, College-abhängig, natürlich. Aber deswegen kann ich das nicht ernst nehmen. Also das ist wirklich nur absurd. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin auch schon jetzt gefühlt nur noch am Ranten. Das ist absurd.
Nee, Aber am Ende stell dir vor, du kriegst 7 Spielsperre für 30 Sekunden. Also, das
wow,
ist ja auch geisteskrank.
Wow.
Nee, aber okay. Ich weiß, bei BYU ist es alles zurück auf die mormonische Religion. Respektiere die Religion natürlich. Jeder kann seinen eigenen Glauben haben. Am Ende des Tages, für mich persönlich, ist es nichts. Deswegen, wenn ich dann von meiner Brille raus oder von meiner Ansicht raus hier auf die Regeln schaue, denke ich mir, ich kann das nicht. Ich würde da keinen einzelnen Tag überleben. Also, zum Beispiel im Honor Code hast du eine bestimmte Art Kleidung, die du anziehen musst. Ich weiß, vor vielen Jahren war es noch, die Männer durften keine Shorts oder keine Cargo-Shorts und so tragen, musstest immer Hosen anziehen und dann ein T-Shirt, aber du musstest dann auch immer ordentlich ausschauen. Zum Beispiel auch in der Kirche, wenn du dann da bist, darfst du keine Shorts anziehen, egal wie heiß es ist. All solche Sachen. Du sollst gut beschnitten sein, gut rasiert, also
gut
keine Art von...
Was? Was ist das denn?
Du musst einfach...
Die Haare gemacht haben. Beschnitten heißt was,
ja.
Was anderes. Crazy. Crazy. Ey, was ist heute schon wieder los in dieser Folge?
Ey, Hansi hat Horny Hansi heute rausgepackt, wie die Sachen
ja,
an
genau.
Dir hängen.
Digga, du sagst beschnitten. Du musst beschnitten sein, sagst du. Digga,
ja, okay. Du musst einen guten Haarschnitt haben.
Dankeschön.
Kurze Haare. Keine langen, keine großen Sachen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Mustache hast, muss der auch gut rasiert sein und gut ausschauen. Kein Koffein solltest du trinken. Also ja, manche nehmen zum Beispiel normalen Kaffee oder eine Cola oder sowas. Ich kann mir noch erinnern, das war vor einigen Jahren ein Riesenthema, dass die zum ersten Mal in der Cafeteria Pepsi und so hatten. Also halt echt? Normales Pepsi, ja. Das war 2017, 18 haben die es reingekriegt. Natürlich kein Marihuana, kein Tabak, kein Vaping, kein Tee. Und ich denke mir alles.
Wie Tee?
Ja, Tee hat ja Koffein, Bruder.
Okay, wenn du jetzt so schwarzen Tee oder grünen Tee oder sowas.
Ja,
so,
aber
also
so.
Generell
so,
Tee ist ja erlaubt. Also wenn
so
ich
hast
jetzt,
du,
wenn ich jetzt Kirschtee trinke oder so.
So hast du Regeln oder dann auch im Dorm. Du hast ja quasi auch separate Dorms für Männer und Frauen.
Stimmt.
Und du darfst nur in diesem Allgemeinraum, der ganz unten ist, sein bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und du darfst zum Beispiel auch nicht in den Raum von einer Frau reingehen oder
okay,
irgend sowas.
Das ist krass. Aber was wir zum Beispiel in Wyoming auch hatten, das weiß ich noch, du hattest zwar verschiedene Floors, also dort ist 4 Student Dormitories sozusagen, also 4 so Gebäude. Und du hattest auf jedem Floor zwar auch Männer und Frauen, aber du hattest, ich glaube rechts waren immer Männer und links waren immer Frauen. Also das ist trotzdem so art getrennt, weißt du? Du hattest dann einen so einen Aufenthaltsraum in der Mitte, aber es war trotzdem Jungs und Mädchen getrennt. Also
ja,
im Sinne von links und rechts. Also du hattest zwar trotzdem einen so einen langer Flur, sag ich mal, aber du hast trotzdem nicht irgendwie, weiß ich, ein Dorm mit irgendwie zwei Jungs und daneben ist halt ein Dormzimmer mit 2 Mädels. Das hattest du auch nicht. Es war jetzt nicht so, dass man das nicht durfte oder nicht in einem anderen Zimmer sein durfte. So war es nicht. Aber du hattest trotzdem auch, dass du das sozusagen getrennt hattest im Sinne von links und rechts. Das weiß ich
noch. Okay. Aber dann macht es doch einfach für, wenn du mal an der Tür klopfst und du weißt, ey, ich bin auf der Seite, du musst irgendwie, sind 2 Frauen da oder sowas. Dann macht es ein bisschen einfacher zu wissen, anstatt wenn du einfach random so draufklopfst und hoffst, dass da jemand die Tür öffnet.
Wie, hä? Du bist random zur Tür gegangen?
Nee, manchmal brauchst du irgendwas oder sag mal, dir fällt jetzt ein, du brauchst einen Schraubenzieher oder sowas.
Ach so.
Und dann klopfst du halt an der Tür und du hast halt keine Ahnung, wer da drin lebt.
Nee,
aber
das war immer praktisch, weil du wusstest dann genau, wenn du auf meiner Seite im Dorm warst, wusstest du genau, egal wo du halt klopfst, das sind halt Männer oder sind halt Jungs. So.
Ja,
also ich sag mal Jungs, weil ich war auch 20 oder so. Ich weiß nicht, ob ja, Mann, junger Mann, wie auch immer. Aber auf jeden Fall waren da halt immer nur Männer und die andere Seite, du wusstest halt genau, wo du halt dann klopfst, ob da jetzt halt Frauen drin sind oder ob da Männer drin sind. So.
Ja, das genau. Ja. Aber ja, zurückgehend auf BYU, ich habe da auch ein paar Storys von Kollegen, die dann rausgeschmissen wurden, weil sie zum Beispiel in einem Frauendorm waren und verpetzt wurden. Also, du musst dir vorstellen.
Nur weil sie da waren.
Ja, weil
das ist krass.
Es ist 21 Uhr und du bist in diesem Communal Room und musst jetzt halt rausgeschmissen werden. Wenn du danach noch bleibst, dann kriegst du auch irgendwie eine Strafe. Aber jetzt musst du dir vorstellen, du wirst einfach nur rumchillen. Du wirst jetzt, sagen wir mal, im Dormroom ein bisschen chillen, ein bisschen einen Film anschauen oder Karten spielen, was auch immer. Mhm. Ihr seid einfach Freunde. Da ist nichts los oder irgendwas. Dann bist du in dem Zimmer. Jetzt auf einmal gehst du und du hast wie so eine Art Polizei von 5 anderen Frauen oder vielleicht eine, die dann sieht, oh wow, da ist ein Mann, der jetzt gerade den Gang runtergeht, der ist aus diesem Zimmer gegangen und dann verpetzen die dich.
Ehrlich?
Ja, und so, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das gar nicht, für mich ist es halt überhaupt kein Ding. Wie gesagt, die Schule, ja. Jedes kleine Ding, das ich von der Schule erzählen kann, ist so negativ, Mann. BYU.
Einfach, du bist Hater, ist wie es ist.
Ey, Number One Hater. Number
du
brauchst one
dann,
Hater.
Kennst du diese Schaumstofffinger, wo so Nummer 1 draufsteht? So einen brauchst du mit BYU-Hater. Mit so Number
Ey,
One.
wenn BYU dieses Jahr 0-12 geht, hole ich mir ein Number One BYU-Hater-Tattoo, sage ich jetzt.
Ist es Fakt? Also es wird
Fakt.
Wahrscheinlich nicht
0-12. Ich werde das so groß
Leute,
machen.
Leute, betet und wir machen davon einen Livestream. Dominik holt sich BYU-Hater-Tattoo.
Das wäre absolut crazy.
So, komm, lass uns zum nächsten Quarterback gehen. Wir haben noch eine Quarterback-Story, die wir ein bisschen Licht drauf scheinen wollen. Denn es geht um keinen anderen Quarterback. Ich glaube, man kann sagen, es ist der meistgehypte Quarterback in der College-Saison 2025-26. Es geht um Arch Manning, Texas Longhorn Quarterback, der Neffe von Eli und Peyton Manning. Ist, was ich absurd finde, jetzt gerade schon Wettfavorit als Heisman-Winner. Und also ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also er hat ja auch in einem Interview gesagt, so er findet es ein bisschen komisch, dass alle schon so krasse Erwartungen und halt, also Erwartungen an ihm haben, ja okay, aber auch schon denken, dass er so krass abliefern wird. Weil man muss bedenken, die nächste Saison ist seine erste Saison, bei denen er Fulltime-Starter bei den Texas Longhorns ist. Es ist das erste Mal, dass er wirklich Starter ist im College Football in der SEC. Und dass er jetzt schon Heisman-Winner-Favorite und so weiter ist, macht was mit einem. Ich meine, er ist zwar Manning, er ist so aufgewachsen, aber findest du das gerechtfertigt, diese Erwartung, die man gerade an ihm hat? Oder sollte man ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, ey, lass ihn erstmal Starting Quarterback spielen?
Boah, hier ist halt das Ding. Er ist jetzt der Heisman-Favorit. Er hat all den Hype. Das Team um ihn herum ist das teuerste Team, das es gibt. Also 30 bis 40 Millionen geschätzt wurde da reingepumpt durch NIL. Das ist quasi wie Ohio State, aber nochmal auf Drogen im Vergleich von letztem Jahr. Ich verstehe, warum der Druck da ist, weil das Team, das die aufgebaut haben, du musst gewinnen. Also du musst absolut gewinnen. Das Einzige, und das finde ich halt ein bisschen ungerecht, ist, wenn er wirklich so gut wäre, wo jetzt jeder ihn auch als Number One Draft Pick hat, er ist der absolute Übergott und alles. Warum hat er letztes Jahr die Starting-Position dann nicht bekommen über Quinn Ewers, dass er sich aufbauen konnte? Ja, er hat Erfahrung gekriegt durch die Verletzung, aber am Ende des Tages hat Sarkisian sich trotzdem entschieden, dass Ewers die beste Option war, für die in diesem Moment eine Championship zu gewinnen.
Und Quinn Ewers war, was für ein Sixth-Round-Pick von den Miami Dolphins? Sechste Runde?
Oh, der siebte Runde? Siebte Runde oder undrafted zu den Dolphins gegangen?
Er wurde gedraftet, das weiß ich. Und dann war es siebte oder sechste, dachte ich jetzt. Auf jeden Fall Spätrunden-Pick.
Siebte Runde, 2,31.
Ja, okay, perfekt. Aber guck mal, du musst ja auch sagen, klar, es war ein Quarterback und du hast gerade auch, Quinn Ewers gesagt, sagt den meisten wahrscheinlich auch was, aber man muss echt überlegen, NFL-Teams haben ihn als Siebtrunden-Quarterback eingeschätzt. Ist ja nicht so, dass der jetzt First-Round-Pick, Second-Round-Pick, weißt du, High-Caliber-Quarterback, wo du sagst, okay, Arch Manning kann immer noch eine Saison sitzen und guckt sich das ein bisschen an, sondern NFL-Teams dachten, okay, Quinn Ewers ist okay, aber ob der jetzt mein nächster Starter wird für die nächsten 10 Jahre, I doubt it. So. Ne, und du musst ja, das ist ja auch nochmal so eine Art Kontext, den man liefern muss, dass so ein Quarterback vor ihm gesessen hat und er davon nicht den Starting-Job wegnehmen konnte. Letzte Saison.
Ja. Aber man muss halt auch sagen, Arch Manning hat seinen Job gemacht, er war 2-0 als Starter, er hat 9 Touchdowns geworfen, 2 Interceptions, hat auch 4 Rushing-Touchdowns gehabt. Er hat schon performt, als er gespielt hat, das wissen wir.
Fakt.
67, 67,3 38,8 Completion Percentage, fast 1000 Yards Passing, auch auf dem Boden 108 Rushing Yards. Er kann also schon was.
Auf dem Boden war er auch nice, ne? Und ich weiß auch noch in diesen Situationen, weil Quinn Ewers war, glaube ich, mindestens zweimal, wo er verletzt war und dann Manning reinkommen musste.
Ja.
Da waren halt für irgendwie ein oder zwei Drives. Ich glaube, ein Spiel musste er auch komplett zu Ende spielen, als dann Quinn Ewers diese Rippenverletzung hatte. Und da kann man sagen, was man will, aber das ist ja als Quarterback auch einfach eine undankbare Aufgabe. Du kommst rein und du weißt ja nicht, wann oder ob du überhaupt spielst und auf einmal so ein Fingerschnipsen und auf einmal so, ja, mach dich jetzt warm, du kommst nächsten Drive rein. So, dann machst du dich warm und er hat eigentlich immer, auch in diesen Situationen, wo er eigentlich dann einfach random reinkam, wo er einfach so, okay, boom, du bist jetzt drin, da hat er es geschafft abzuliefern und das ist eigentlich auch das, was wo du so sagst, okay, das ist schon mal ein geiler Trade, den du hast. Wo dann auch vielleicht NFL-Teams sagen, ey, der Junge kann auch unter Druck liefern und auch liefern, wenn er einfach dann, wenn sein Name gerufen wird und wenn er halt gebraucht wird, obwohl er davor auf der Bank saß. Na, das ist ja auch schon mal ein Trade, der ziemlich wertvoll ist, auch Richtung National Football League, ne? Wenn die sich
ja, und am Ende des Tages, er kommt von einer Familie, wo die Quarterbacks gezüchtet werden, die ja. Die Wikinger damals sich gegeneinander gezüchtet haben.
Ja, was redest du wieder für eine Scheiße?
Ey. Was? Ey, stimmt doch! Das ist historische Fakt hier, Bruder!
Wie die Wikinger sich gezüchtet haben.
Das haben die doch!
Was?
Warum machst du dich lustig über mich? Das ist
warum
doch Fakt!
Warum haben Wikinger sich gezüchtet?
Die haben richtige gebreedet, also miteinander gebreedet.
Ehrlich jetzt? Nein.
Ja, das ist ja... Bruder, schau dir ganz Skandinavien an. Die schauen ja alle gleich aus, genau wegen der Fakt. Die wollten alle blond sein. Alle Männer mussten damals durchgebaut und groß sein. Bruder!
Das ist crazy. Da,
ey, come on. Ey.
Aber Fun Fact, ich bin zu... Was war das? Ich habe mal so einen Gentest gemacht. Ich bin irgendwie 20% Mitteleuropäer, aber irgendwie so fast 80% bin ich Skandinavier.
Ja, okay, kann ich auch sehen wegen deinen Haaren.
Nee.
Aber
also bin ich auch ein gezüchteter Viking.
Zurück hier auf den gezüchteten Texas Longhorn Arch Manning. Du kommst von einer Familie, wo du deine Onkel mit 4 Super Bowl Trophäen hast.
2 each.
Dein Papa auch ein Top-Athlet gewesen, ein Receiver, wahrscheinlich der beste Athlet von der gesamten Familie mit Abstand gewesen und wegen Verletzungen halt leider nicht so großartig, aber das ist dein Vater. Und vor ihm dein Großvater auch eine absolute Legende im Football-Bereich. Du hast alles, du hast die Knowledge, du hast den Prozess, wie verhältst du dich als Professioneller? Alles, das du haben kannst, steht dir zur Verfügung. Und zwischen der Birne hat er wirklich absolut alles. Man merkt es auch bei den Media Days, wo Manning über diesen Hype gesprochen hat und hat gesagt, ja, es ist komisch, ich habe noch gar nichts gemacht, dass ich das irgendwie verdient habe. Ich will einfach nur Football spielen. Das alleine, diese Aussage, zeigt mir, dass ihm all diese Lichter und Aufmerksamkeit und dies und das vollkommen egal ist.
Ja, er ist einfach mature, also auf ich, was heißt nochmal das deutsche Wort? Er ist
reif. Ja, reif, ich würde einfach sagen, ja. Er ist reif.
Er ist einfach reif oder im Prinzip perfekt trainiert ja auch für diese Art von Spotlight. Weil im Endeffekt kennt er das ja nicht anders. Er hat ja auch so gesagt, in dem gleichen Interview, by the way, über ESPN, hat er auch so gesagt, so, ey, irgendwie kenne ich das ja nicht anders. So, ich war bei jedem SEC-Game von meinen Onkeln und dann war ich hier, dann war ich da. Er ist ja im Prinzip schon in einer Familie aufgewachsen, die schon immer irgendwie im Rampenlicht stand. Und deswegen, also da hast du, glaube ich, auch nochmal ein anderes Mindset und ein anderes Talent, auch mit so Medien umzugehen. Ne? Das kommt ja auch nochmal dazu. Ist ja jetzt nicht so, dass er seit 2 Jahren berühmt ist, sondern im Endeffekt geht er damit schon sein ganzes Leben um. Ne?
Genau, und ich finde einfach diese Reife, die er hat, er ist jemand, wo ich will nicht enttäuscht sagen, weil das hört sich immer zu negativ an, aber wenn da jetzt zum Beispiel es nicht klappen würde, dann denkt man sich, ach Mann, ich habe wirklich für ihn gehofft, also ich habe wirklich ihn
supportet. Man fände es schade, ja.
Genau, ich fände es einfach schade, wenn es nicht funktionieren würde für ihn. Natürlich, man will den Druck nicht aufbauen und so, aber wenn er einfach den Erfolg hat, dann weißt du, okay, das ist das Rezept für einen Erfolg. Wenn es nicht kämen täte, dann weißt du was, er hat trotzdem viel, viel mehr erreicht als viele anderen. Da darf man ihn auch nicht als Bast oder irgend sowas nennen, sondern einfach sagen, weißt du was, Schax war halt nichts, aber trotzdem, er ist ein guter junger Mann. Und Fakt ist, er ist 21, er ist noch so übelst jung und was alles vor ihm noch stehen könnte, auch mit NFL und ob er dann sagt, nee, ich gehe wieder ein Jahr zurück nach Texas und so, boah, er kann da schon einiges erreichen. Und wenn er der Typ ist für Texas und denen eine National Championship holt, dann bauen die ihm eine Trophäe und ich glaube, der junge Mann ist da schon für eine Hall of Fame-Karriere in der NFL gebaut.
Frage, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Stell dir vor, du hast $500, die du wetten musst. Wettest du auf Arch Manning gewinnt Heisman oder Arch Manning gewinnt nicht die Heisman?
Ich würde sagen, nicht die Heisman. Du weißt mein Heisman-Pack dieses Jahr.
Weiß ich das?
Ja, ich kann gefühlt ihn, ich kann keine Episode gehen, ohne ihn zu erwähnen.
Ja, okay, wow. Denkst du wirklich, er gewinnt die Heisman?
Ich sag, er gewinnt die Heisman.
Jetzt musst du auch kurz sagen, wer, sonst dass wir jetzt alle hier im Dunkeln lassen.
The Ohio State University, the National Champions von 2024-25, die ich auch korrekt predicted habe vor der Saison, muss ich auch noch erwähnen.
Jetzt gibt's wieder den Eigenlob.
Der Nummer 1 Wide Receiver mit der Nummer 4, 19 Jahre jung, DK Metcalf, aber DK Metcalfs Vater, obwohl er jünger ist, weil er bessere Hände hat, besseren Speed. Er ist der absolut perfekt im Labor gezüchtete Receiver, der jetzt halt auch nochmal 10 Pfund Muskeln aufgebaut hat. Also wenn du deine Bilder anschaust.
Ich weiß wer. Robin Wilczek.
Robin ist vielleicht... Robin im Vergleich zu Jeremiah Smith ist...
Boah, jetzt sag nichts Falsches. Jetzt wird es unangenehm.
keine Ahnung, wie ich das korrekt sagen würde, aber halt...
Jetzt sag, jetzt musst du sagen.
Wenn er auf die Toilette geht, ein paar Tropfen abgibt, das ist Robin im Vergleich zu Jeremiah, weil Jeremiah Smith ist so eine kranke Maschine. Bruder, der hat 22 Meilen pro Stunde im Spring Game oder halt im Spring Scrimmage geklockt, obwohl er 10 Pfund heavier ist.
Was ist denn das in kmh? 36,5 oder so?
Boah, warte.
Ich glaube schon, ne? Irgendwas in der Richtung. 37?
Nee. 35,4.
35,4, okay.
Digga, er rennt 35 kmh in einem Spiel mit Ausrüstung und allem. Boah. Ey, Jeremiah Smith für mich ist Heisman Favorit. Ich liebe Arch.
Also würdest du auf jeden Fall, wenn du 500 Euro sitzen müsstest, Jeremiah Smith all the way.
Auch die Wettquoten von Jeremiah Smith plus 1000? Auf FanDuel plus 1300?
Ehrlich? Hat er ja so eine Quote?
Oh, also er ist gerade Vierter. Du hast Garrett Nussmeier, der Quarterback von LSU, und Kate Klubnik, der Quarterback von Clemson,
die
vor
sind
ihm.
Da oben? Nein. Ja.
Doch.
Das hätte ich nicht gedacht, dass die beide vor Jeremiah Smith sind. Okay, krass.
Oh, Nussmeier. Nussmeier ist auch ein bodenloser Name. Ich glaube, die sagen Nussmeier auf Englisch.
Nussmeier.
Nussmeier. Garrett Nussmeier.
Ja, irgendwie.
Ja. Also Klubnik kann ich verstehen, weil Clemson ja einfach so viele ältere Spieler hat.
Und es ist ein Quarterback. Quarterback ist halt Quarterback so, müssen wir nicht drüber reden.
Die
Heisman Trophy ist halt so ein bisschen wie die MVP Trophy in der National Football League. Das ist ja schon eher Quarterback-lastig. Auch
LSU hat
letztes Jahr gewonnen, aber.
Ja, aber mal schauen.
Nächstes Thema. Das waren jetzt die Heavy-Themen. Jetzt haben wir ein paar Themen, die wir nochmal schnell anschneiden wollen. Und zwar erstmal. Nick Saban bald wieder zurück. Es gab ja erstmal so ein paar Gerüchte. Ne, er hat ja so College Game Day gemacht. Die ist das, hat ein bisschen sein Leben gelebt. Und dann kam aber jetzt raus, seine Tochter Kristen hat schon auf Social Media gesagt, nein, er wird auf keinen Fall irgendwo an der Seitenlinie stehen. Er wird auch nicht in der NFL irgendwas machen, auch nicht im College Football. Chillt mal alle ein bisschen. Aber denkst du, Nick Saban kommt nochmal irgendwann zurück oder hat er auf diese ganze, ich kann mir halt vorstellen, dass er auf diese ganze NIL-Wilder-Westen-Scheiße keinen Bock hat.
Ja, weißt du? ich, Ich glaube auch, dass Saban einfach keep the main thing, du willst Football spielen, Football coachen, du willst die jungen Buben zu Männer bringen und denen das richtige Leben beibringen, die wichtigen Werte haben und deren die beste Chance auf die NFL geben, die man als Coach damit mitmachen kann. Es war Brian Kelly, der Coach von LSU, der in einem Interview auch gesagt hat, die Welt ist eine bessere Welt, wenn Nick Saban College Football coacht. Gebe ich ihm auch recht.
Ich wollte gerade sagen, da können wir ja alle zustimmen. So. Ist halt so.
Aber es war halt witzig, dass er es sagt, weil, mal ganz ehrlich, Coach Saban sagt, dass er zurückkommt in die Coaching-Welt. Für mich gibt es keine einzige Schule, die nicht ihren Head Coach, egal wen sie haben, feuern würde, um Nick Saban zu holen.
Boah, egal wen sie haben, sagst du?
Ich glaube, es gibt keinen einzigen Coach, wo der Job sicher genug wäre, wo, wenn Nick Saban sagt, ich will da coachen, dass die nicht ihren Coach feuern.
Was mit North Carolina?
Bill Belichick würde gehen.
Würde er gehen, aber denkst du, North Carolina würde Belichick feuern?
Ja, wenn Nick Saban sagt, ey, ich will North Carolina coachen,
Wirklich?
Ja.
Da bin ich anderer Meinung. Das wäre brutal.
Boah, nee, du kriegst für mich den besten College-Football-Coach aller Zeiten. Er hat es bewiesen bei LSU, er hat es bewiesen bei Alabama. Kein einziger Job ist so sicher, wie was Nick Saban bringt, weil der Name alleine verbessert dich. Nick Sabans, der Head Coach, jeder Transfer wird rüber zu dir gehen. Du wirst kein Rebuild haben. Du wirst einfach das Team haben, Nick Saban, auch Ohio State. Ohio State und Ryan Day, fantastischer Coach, macht alles richtig. Aber dann sagen die am Ende, hey Ryan, du hast gegen Michigan die letzten paar Jahre verloren. Nick Saban tut sowas nicht. Auf Wiedersehen.
Ja, guck mal, bei allen anderen Schulen kann ich es irgendwie sehen, aber wenn ich über North Carolina nachdenke mit Bill Belichick, dann Da sage ich, dass sie das nicht machen würden. Also,
aber Gerüchte zufolge, das wäre witzig gewesen. Nick Saban sagt, er kommt zurück. Ich hätte dann auch direkt gewettet, dass, wenn es nicht Alabama wäre, dass die dann einfach gesagt hätten, LSU holt sich Nick Saban zurück.
Mhm.
Also für mich die einzigen zwei, die in Frage gekommen wären Alabama oder LSU. Ja, gut, hätte er sich entschieden.
Dass jetzt Nick Saban nicht, weiß ich nicht, Missouri coacht, glaube ich, ist relativ klar. Aber
hey, Coach Saban kommt zurück und macht Western Michigan zu National Champions.
Stell mal vor, so richtig irgendeine random Schule, wo er einfach dann so Head Coach wird. Das wäre auch krass.
Das wäre crazy. Aber hey, wir bleiben in der SEC auf jeden Fall.
Wir bleiben in der SEC.
Weil wir haben jetzt von Netflix einen schönen Trailer bekommen.
Sah der nice aus.
5. August eine TV-Show wie Hard Knocks oder All or Nothing rauskommt. Der Name Any Given Saturday und das sind die Insights und Einblicke bei allen SEC-Teams im Laufe der Saison. Also wöchentlich kommt da eine Episode raus, wo die einfach alles beschreiben und ja, einfach so einen In-Season-Look geben. Ich finde das geil.
Das ist so geil. Das war, guck mal, meiner Meinung nach längst überfällig, weil die NFL, sag mal, seit wann gibt es All or Nothing oder so NFL Hard Knocks? Schon seit einem Jahrzehnt oder so, oder?
Ja, ist schon eine lange Zeit, seit
irgendwie 10, 12 Jahren bestimmt schon. So, und ganz ehrlich, College Football bietet halt auch so viel mehr Atmosphäre und Emotion und Energie. Da finde ich, ist es halt schon längst überfällig, dass mal so eine Serie gestartet wird. Ne? Du hast ja auch jetzt die neue Serie Quarterback, kam jetzt auch raus mit, was ist, Jared Goff, Kirk Cousins und Joe Burrow.
Yep.
Die drei, wir sind ja in der Serie. Ich habe jetzt schon, glaube ich, die ersten 5 Folgen geschaut oder so. Ich hab gestern noch bis 11 irgendwie noch weitere 2 Folgen geguckt. Das ist einfach so eine geile Serie. Aber das Ding ist halt jetzt auch wieder, das endlich hat man mal so eine geile Serie auch für College Football. Deswegen, ich bin richtig hyped. Auf welches Team freust du dich am meisten, wenn du die Serie jetzt guckst? Ab 5. August. Was würdest du sagen?
Also SEC generell, LSU ist geil. Florida wird auch spannend zu sehen, was da hinter den Kulissen passiert.
Mhm.
Natürlich kannst du auch Alabama nicht vergessen. Auburn. Es gibt.
Du kannst keine vergessen, aber jede
Schule ist geil. Jede Schule hat da ihre eigene Storyline. Zum Beispiel auch Vanderbilt dieses Jahr mit Diego Pavia. Er kommt ja zurück, kriegt dieses extra Jahr. Und auch im Trailer hat man gesehen, ey, Nick Saban labert seine Scheiße mit Pat McAfee über Vanderbilt ist das einzige SEC-Team, wo man auswärts keine Sorgen sich machen muss. Und dann schlagen die Alabama. Da hast du auch so eine kleine Storyline. Aber wenn ich dann wirklich nur ein Team auswählen könnte von der gesamten SEC, ich glaube, für dieses Jahr nehme ich das Überraschungsteam und ich gehe zurück auf den ersten, den wir heute angesprochen haben, mit Lenore Seller. Stark. Ich bin richtig gespannt auf die Gamecocks dieses Jahr, ob die den Sprung in die Playoffs schaffen und vielleicht noch mehr, weil die haben ein richtig geiles Roster und wir haben ja alle schon gesehen, was die defensiv auf dieser D-Line hatten und jetzt, wo ihre älteren D-Linemen weg sind, gibt es keine Rotation mehr. Boah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was die machen.
Generell absolut hyped. Falls euch jetzt fragt, was für eine Serie ganz genau, wir packen euch den Link zum Trailer in die Shownotes. Geht einfach drauf, wenn ihr gerade den Podcast hört. Klickt drauf, nehmt natürlich nur diese 2,5 Minuten Pause und geht dann direkt wieder in den BSU-Podcast, versteht sich von selbst. aber guckt euch gerne mal den Trailer an, weil das Ding, Dominik und ich haben es, glaube ich, wir haben es Dienstag oder Montag haben wir zusammen das Ding angeschaut, habe ich es dir kurz gezeigt. Das ist allein schon, auch wenn das ein Trailer nur für die Saison wäre, ist das ein Hype. Das ist purer Hype.
Ja, die ist absolut mega.
So, Dominik, wenn du bald heiraten solltest. Lass uns reingehen.
ganz kurz, Digga. Mal ganz, ich weiß nicht, wie es logistisch dann ist, wenn man jetzt zum Beispiel außerhalb des Staates ist. Ich glaube, diese Quote ist wirklich nur für innerhalb des Staates, dass man
da muss Zeno was draufzahlen, glaube ich auch.
Aber ich weiß nicht, ob das dann genug wäre, verstehst? Aber ich glaube, dieser Preis gilt nur für, wenn du halt in Oregon bist oder Nähe bist, wo die hinfahren können. Du kannst dir die Oregon Duck für Events mieten, ob es 30 Minuten sind oder eine Stunde, wie zum Beispiel für eine Hochzeit. $1,500 für eine Stunde und die Oregon Duck tanzt mit, macht alle Sachen, die du bei dieser Hochzeitsfeier haben willst. Hansi, wir müssen mal ein GoFundMe starten.
GoFundMe, du hast mit deinen Karten genug, ey. Du machst 1.500 Euro Umsatz pro 3 Stunden.
Hansi, als Community, okay, machen wir hier es zusammen.
Ja.
Dass wir für dich so und Merle es organisieren, dass die Oregon Duck bei eurer Hochzeit ist.
Nein. Ganz ehrlich, wenn jemand die Oregon Duck bei irgendeiner Hochzeit hat, dann bist du das in den nächsten Jahren, wenn du irgendwann heiraten solltest. Dann müssen wir die Oregon Duck zu Dominik über das Hochzeit. Ey, wie geil wäre das? Dancefloor um 2 Uhr nachts oder so. Auf einmal kommt die Oregon Duck rein und dance einfach eine Stunde ab.
Also, ey Bruder, ich hätte die beste Zeit meines Lebens.
Ich wollte gerade sagen, aber ich glaub, das ist das beste Geschenk, was man dir bei einer Hochzeit machen könnte. Wäre die Oregon Duck kommt einfach random irgendwann rein und reißt die Hütte ab.
Ganz ehrlich, auf der Registry, du hast ja tausende Sachen, die man da immer reinpackt. Merle würde da wichtige Sachen draufpacken im Sinne von, wir brauchen das für Backen, wir brauchen das fürs Badezimmer, das fürs Wohnzimmer, dies und das. Dein einziger Wunsch auf diese Registry ist dann die Oregon Duck. Das wäre direkt als allererstes schon gekauft.
Safe. Also Leute, falls ihr irgendwo ein Need habt, falls ihr ein Maskottchen braucht, ruft Oregon an und gönnt euch die Oregon Duck. So, jetzt richtiges Thema. Wir müssen noch einmal wieder ernst werden hier. Letztes Thema, was wir ein bisschen größer behandeln wollen, ist folgendes. Wir haben ja schon mehrmals eigentlich über House versus NCAA Settlement geredet. Heißt, es geht ja darum, dass ja Spieler, bevor es die NIL-Deals gab, auch kompensiert werden für ihre Leistung. Unter anderem auch mein Gesprächspartner hier, mein Podcast-Partner-Host Dominik Eberle, der auch noch in der Zeit gespielt hat, wo das jetzt passieren soll. Denn von 2016 bis heute, oder bis im Prinzip, bis heute eigentlich nicht, Dominik, das ist ja eigentlich bis es NIL gab, sag ich mal, sollen ja Athleten kompensiert werden mit einem Gesamtwert, also von diesem ganzen Pot, 2,8 Milliarden US-Dollar, soll auf soll aufgeteilt werden auf alle Spieler, die im Prinzip von 2016 an bis es NRL gab, gespielt haben. Unter anderem auch an Dominik. Und jetzt würde mich mal interessieren, wir haben kurz schon drüber geredet, aber ich habe gesagt, lass uns das für den Podcast aufheben, denn mich interessiert das zu sehr, dass wir jetzt irgendwie zweimal drüber reden. Wie genau läuft das Ganze ab? Musstest du dich irgendwo anmelden? Bekommst du einfach so das Geld? Wie viel Geld bekommst du? Kannst du das sagen? Hau mal da ein paar Fakten raus, das interessiert mich wirklich.
Also, du hast quasi eine E-Mail bekommen, was auch immer du damals angegeben hast für deine Schule, als du da hingegangen bist. Und du kriegst eine E-Mail, hey, you are entitled for compensation, und du musst da reingehen und all deine Daten, also zum Beispiel, hier lebe ich momentan, hier habe ich gespielt, du kriegst einen PIN-Code und deine Case-Number, also alles wurde da vorher schon gegeben, du musstest aber dich aktiv selber registrieren. Das heißt, manche haben wahrscheinlich eine E-Mail gekriegt, haben es nie gecheckt, haben sich bis zu diesem 21. Juni waren es letztes Jahr, sich nicht angemeldet. Und dann auch in der Extension Period war es irgendwie, oh, keine Ahnung, ich glaube, irgendwann im Oktober war die letzte Pfeil dann vorbei, wo
also
man sich.
Letztes Jahr im Prinzip, also Oktober
2020. Genau.
Okay.
Wo man sich anmelden konnte, um dann wirklich zu sagen, hey, ich bin da auf dieser Seite, und dann bist du drin. Und dir wurde zu dem Zeitpunkt nicht gesagt, wie viel du kriegst. Immer nur so eine Einschätzung von, ah, vielleicht kriegst du das, vielleicht kriegst du das, aber du weißt es selber nicht. Jetzt, wo es vorbei ist, hast du nochmal eine E-Mail gekriegt, kannst dich einloggen und dann kannst du sehen, den Breakdown, wie viel du kriegst. Und das Wichtigste ist dann diese Missed NIL Valuation. Also zum Beispiel bei mir, wenn ich da draufklicke, du gehst durch das ganze Ding, du siehst, hey, hier ist, was du von der Schule wahrscheinlich gekriegt hättest, hier sind die kleineren Sachen, die wir verpasst haben. Aber am Ende des Tages ist dieses Mist-NIL-Deal das Wichtigste und da versuchen die zu valuieren, wie viel du eigentlich der Schule wert warst. Bei mir.
Wie genau wird es denn gemacht? Also wie viel du der Schule wert warst?
Die haben ihre eigenen Leute, die das machen für dich. Die sagen einfach, du hast Power 5 gespielt oder Group of 5, aber bei Group of 5 hat es natürlich auch bessere Spieler, wie zum Beispiel Josh Allen, der der Schule sehr viel wert war, die können das alles so valuieren. Okay. Keine Ahnung, was deren Rezept ist, keine Ahnung, wie die das kalkulieren, aber die geben dir eine Value. Das Cash kannst du dann, also was auch immer du wert bist, kannst du dann ausbezahlt bekommen, entweder direkt auf dein Bankkonto, PayPal, Venmo, alles geht halt quasi.
Echt? Das kannst du angeben? Also kriegst du einfach dann von der NCAA per PayPal einfach dann 30.000 oder was?
Warte.
Das ist ja wild.
Es ist aufgeteilt über die nächsten 10 Jahre. Also was auch immer dein Cash ist,
no shit,
wird dann durch 10 geteilt und dann kriegst du ein Zehntel davon pro Jahr über diese nächsten 10 Jahre.
Und jetzt pack mal aus, wie viel bist du wert gewesen?
Ich bin der Schule knapp unter 27.000 wert gewesen.
Für deine komplette Schullaufbahn, sag ich mal.
Für meine komplette Schullaufbahn, ja.
Also kriegst du jetzt pro Jahr über die nächsten 10 Jahre 2.700 Dollar?
Knapp, also es sind 2.600 irgendwas.
Ja, okay.
Aber ist gutes Geld. Ist einfach, ey, kriegst jetzt irgendwann mal random eine Venmo von, hey, hier, Haus hat dir das und das geschickt. Und natürlich wäre halt ein Payment viel besser gewesen, aber du kannst ja nicht einfach diese 2,8 Milliarden dann einfach so direkt auszahlen, weil ich glaube, die kriegen ja auch ihr Geld nicht so ausgezahlt, dass sie alle auf einmal 2,8 kriegen.
Aber sag mal, 27.000 Dollar über 10 Jahre ist ja dann schon eher einer der kleineren Beträge, oder? Also
Ich habe mit meinem Kumpel, er hat bei Cincinnati gespielt. Er war in den Playoffs mit Cincinnati, er kriegt 4.000.
Insgesamt?
Insgesamt über 10 Jahre.
What? Also, ja. Hä? Aber warte, war er auch Starter und hat die ganze Zeit gespielt?
Ja, er war auch Starter.
What?
Ja, aber er war ein Jahr Starter.
Ja, okay. Aber trotzdem ist es krass, dass du als Kicker, also nichts gegen Kicker, du weißt, wie ich meine, aber das ist krass, wenn du jetzt irgendwie so Starting Wide Receiver oder sowas bist, jetzt einfach nur mal so, hast jetzt irgendwie 2 Jahre gezockt, oder ja gut, er hat jetzt ein Jahr gezockt, kriegt irgendwie, hat 1.000 Yards gefangen oder so, dann musst du doch mehr kriegen als 27.000.
ich weiß selber nicht, wie die es evaluieren, aber am Ende des Tages musst du halt zusammenrechnen, das gilt für College Football, College Basketball. Dieser gesamte Pot wird ja aufgeteilt durch so viele Menschen.
Ja, und auch so viele Colleges plus Sportarten plus, also dann nochmal die, wie, also du musst ja überlegen, das sind wie viele Colleges?
Keine Ahnung, ist ja
ohne uns also eine absurde Number an Colleges oder Nummer an Colleges. Dann hast du nochmal, wie du schon sagst, du hast Football-Team, Basketball-Team, bla bla bla. Das sind ja auch nochmal, dann weiß ich nicht, 400 Athleten pro einzelnes College und dann musst du das durch die 2,8 Milliarden teilen.
Ja.
Das ist immer noch relativ viel Geld, so wie, ne, du hast ja vollkommen recht, ist ja so. 27.000 ist heftig viel, es ist ja auch einfach geil, jetzt immer jedes Jahr diesen Bonus zu kriegen. Aber trotzdem, wenn man das vergleicht mit den jetzigen NIL-Deals, ist es halt schon wenig.
Ja, ey, also ganz ehrlich, hätten wir die NIL-Deals und ohne jetzt das große Secrets zu rauszuhauen und so. Ich weiß, wie viel manche Kicker jetzt gerade kriegen, um einfach zu transfern. Manche kriegen 200.000, dass sie von einer Schule zur nächsten Schule gehen. Mhm. Und deren Stats sind nicht annähernd gut genug gewesen, wie meine damals. Wo man dann sagt, okay, der Typ kriegt 200.000, dass er zu einer anderen Schule geht. Das ist schon, heftig.
Das meine ich. Und das ist einfach dann, du hättest dann wahrscheinlich jetzt das Zehnfache bekommen, was du jetzt halt bekommst. Und dann für ein Jahr. Und nicht für deine ganze Saison, nicht für deine ganze College-Laufbahn, weißt du? Also ja, ist trotzdem nett, jetzt was ist trotzdem ja gut, jetzt irgendwas zu bekommen, damit man das ein bisschen fairer macht. Aber trotzdem ist es schon hochgerechnet schon auch crazy. Und Björn ist ja zum Beispiel gar nicht mehr drin, der war ja vor 2016. Aber ruf doch mal, weißt du, mich interessiert würde, ruf doch mal Jordan Love an.
Oh, ich würde denken, dass er in den 100Ks verdient.
Muss er, oder?
Also extra.
Muss ja. Er. Also es wäre krass, wenn er als Starting Quarterback für Utah State weniger bekommen würde.
Das Ding ist, er hat so einen großen Vertrag unterschrieben, er hat wahrscheinlich nicht mal die E-Mail beantwortet.
Nein, wahrscheinlich gibt es das nicht mehr. Wahrscheinlich gibt es das nicht. Aber es würde mich trotzdem mal interessieren, wie viel er bekommen würde. Okay, egal. Wir haben das Thema abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht mit, wir haben ja gesagt, wir brauchen irgendwie Capspace und so weiter. Vielleicht kommt noch irgendeine News vor der Regular Season, wir müssen gucken. Aber was auf jeden Fall ja so halb vor der Regular Season startet, ist Week Zero. Und Week Zero startet wie immer in Dublin. Aer Lingus College Football Classic in Irland. Dieses Jahr Iowa State gegen Kansas State, 23. August. Dominik wird am Start sein, ich werde am Start sein, aber Sami und Robin werden auch am Start sein, wir werden zu viert dahin fliegen. Wir haben richtig Bock. Und wir machen ja auch so ein Bromance Get-Together am Freitag. Das kommt, glaube ich, auch noch in die College Football Island App. Müssen wir mal checken, ich weiß nicht, ob es schon jetzt drin ist. Wir haben richtig Bock. Und Dominik, du hast eine Chance, einen alten Bekannten wieder zu treffen.
Ja, mein ehemaliger Head Coach ist der Offensive Coordinator von Kansas State. Ich habe ihm schon geschrieben. Er hat zurückgeschrieben, ob ich vielleicht noch kicken kann und vielleicht ein bisschen rausdressen kann für Kansas State. Und ich freue mich einfach, ihn zu sehen. Also ich bin da richtig, richtig hyped. Ich habe ihn seit 2019 nicht mehr gesehen.
Das ist krass. Eigentlich müssen wir, das war gerade direkt der Gedanke, den ich hatte, in irgendein Interview hier kriegen. Dass wir so ein 10-Minuten-Interview-Snippet mit ihm haben, das wir dann irgendwie an so eine Episode cutten. Das wäre eigentlich ganz geil.
Ich kann ihn mal fragen, wie ich ihn kenne, wenn es nicht offiziell ist durch Kansas State, wahrscheinlich eher nicht. Da sage ich mal so.
Irgendwie müssen wir das hinbekommen, dass wir mit ihm quatschen oder du mit ihm quatschst. Weißt du, kann ja auch sein, du telefonierst mit ihm, wir nehmen das auf oder so und dann schneiden wir es einfach an die Episode dahinter. Weißt du, wie ich meine?
Genau.
Das wär schon geil.
Wir müssen uns wahrscheinlich dann direkt durch Aer Lingus da anfragen.
Ich werde das mal in Angriff nehmen. Ich hab da Bock drauf. Schreib mal, ob ihr das geil finden würdet, wenn wir generell mal so ein paar Interviews machen, hatten wir schon mal geplant. Aber das wäre schon geil, wenn Dominik mal mit seinem alten Headcoach mal 10 Minuten quatscht.
Ja, weil ich würde dann eher von seiner Perspektive dann wissen oder halt einfach fragen, wie findet er es als Coach, der bei beiden Generationen da jetzt mitgemacht hat, einmal vor NIL und einmal nach NIL.
Guter Punkt.
Wie er es findet, wie er davon als Coach nicht abgelenkt wird, wenn er weiß, dass sein Starting Quarterback wahrscheinlich mehr Geld verdient als er, muss man ganz ehrlich sagen.
Also er will wahrscheinlich auch nicht schlechter als OC verdienen, so.
Ja, er hat damals von Texas Tech 19 Millionen gekriegt. Coach Wells ist versorgt ohne Ende. Ich bin auch happy für ihn. Seine Geschichte ist geisteskrank. Kurzer Hintergrund. Er war damals als GA in einer kleineren Kalifornien oder in einer kleineren Schule in Kalifornien. Seine Frau, ja, Graduate Assistant, seine Frau, mit der er jetzt immer noch zusammen ist, hat drei perfekte Kinder. Sie damals hat gearbeitet ohne Ende. Er hat ja gar nichts verdient als GA. Dann wurde sie schwanger. Ihr Vater hat quasi ihm gesagt, ey, jetzt wird's ernst, was willst du machen? Er hat Heiratsantrag gemacht. Und dann zwei Jahre später war er dann richtig beim Aufsteigen. Dann war er bei der alten Schule, wo er gespielt hat, bei Utah State. Auch Offensive Coordinator, dann auch Head Coach, mein Head Coach. Und dann hat er diesen 19 Millionen Dollar Vertrag oder so gekriegt von Texas Tech. Absolut verdient. Also seine Story ist unglaublich. Er ist ein richtig guter Mensch. Ich mag ihn immer noch sehr. Wir schreiben ab und zu mal, also nicht lang, aber halt einfach, wir checken miteinander, weil er so eine wichtige Person ist. Jetzt ist es halt wieder geil, ihn zu sehen. Vor allem, was richtig crazy ist, sein Sohn Wyatt, er war ja klein, als ich da ankam. Also er war ja maximal, maximal 6 oder so. Jetzt ist er einfach Quarterback in der Highschool. Der ist ein erwachsener Typ. Der ist, ich glaube, sogar 1,80 oder so momentan. Wächst vielleicht noch. Aber jetzt musst du dir vorstellen, jetzt ist schon krank, wenn man das bedenkt, dass man ihn vor 10 Jahren kennengelernt hat.
Ja, das ist schon eine coole Story. Also ich frage jetzt auf jeden Fall mal an, wir müssen das mal angehen, dass wir irgendwie ihn im Interview mal hier reinkriegen. So, lass uns nochmal abschließend über Folgendes reden. Wir haben jetzt das Off-Season-Programm, wo die Teams gerade sich drin befinden. Also lass uns mal kurz drüber reden. Wir haben jetzt Mitte Juli. Die Saison fängt in ungefähr, ja, sagen wir mal, 5 bis 6 Wochen an. Kommt auf an, ob man ja Week Zero spielt. Wo sind die Teams gerade im College Football? Also wie kann man sich das gerade vorstellen, wenn man jetzt Alabama-Fan ist, Ohio State-Fan ist, was man auch immer für ein College Football-Fan ist. Aber wo befinden sich gerade die Spieler deines Lieblingsteams? Was passiert gerade?
Also, ich kann hier für jedes einzelne College reden, das gesamt in der NCAA ist. Ob es Division 1 ist, Division 3, NAIA, jedes einzelne Team ist in Summer Workouts gerade und bereitet sich auf Fall Camp vor. Fall Camp ist quasi das Trainingslager vor der Saison. Das fängt immer Ende Juli an. Du bist jetzt gerade so in dem Zeitpunkt, wo entweder war es diese Woche oder es ist nächste Woche, wo du deine Top-Gewichte und so bewegst. Du wirst richtig noch einmal gepusht, dann hast du vielleicht 2, 3 extra Tage frei und dann gehst du langsam in Modus Training Camp und du fängst richtig an. Du hast keine Freizeit mehr. Deine Freizeit ist im Mai. Nach Spring Ball und vor den Summer Workouts hast du Mai normalerweise einen Monat, wo du dir frei nehmen könntest. Jetzt gerade sind alle im Summer Workouts. Du hast Kondi, du hast Gewichte heben und dir geht's deinem Körper schon, hey, ich brauche bald eine Pause, aber die Saison fängt gleich an. Ich bin an meinem Gipfel. Ich würde dann sagen, ich will jetzt nicht direkt in Fall Camp reingehen, was der Schedule da ist, weil das können wir dann machen, wenn wir nächste Woche dann reden, wo die Fall Camps anfangen, weil die Schedules sind ja auch geisteskrank. Aber ja, man muss halt sagen, Summer Workouts, du hast 2 oder 3 Kondi-Einheiten und bist Minimum 4-mal Workouts, also normale Leg Day und so weiter. Wir hatten mal einen Leg Day. Ich weiß nicht, ob ich den erzählt habe. Aber im Sommer hast du dann alle Teams von den anderen Sportarten da, die auch im Fall, also im Herbst dann ihre Season haben. Also zum Beispiel Fußball ist da. Bei uns, wir hatten nur ein Frauenfußballteam, Volleyball, Gymnastics. Die sind alle da und haben quasi ihre Vorbereitung auch. Also du bist dann nur mit anderen Athleten eigentlich auf diesem Campus. Deswegen sind man dann auch immer Athleten mit anderen Athleten befreundet oder Athleten daten andere Athleten. Jeder denkt, hey, warum daten Athleten andere Athleten? Ja, Digga, du hast keine Auswahl. Du bist im Sommer alleine auf einer College Town, keine andere Sau ist da, du hast halt.
Das ist halt wirklich keiner, ne? Das müsst ihr mal. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Selbst für mich war das ja so ein bisschen so, weil ich ja als International Student in Wyoming war und wir waren eine Woche eher da als alles, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und da kann ich mir nur vorstellen, wie das als Athlet ist. So, weil du kommst hier ja hin und du musst dir vorstellen, diese ganze Stadt ist ja leer, weil der Campus ist ja im Prinzip die Stadt, so Laramie war ja auch in Wyoming einfach, die Stadt ist ja zu 80-90% nur Uni. Und wenn dann halt die ganzen Studenten und die ganzen Professoren gerade nicht da sind, dann ist da halt auch keiner. So, ich bin zum Stadion gegangen, ich bin zu irgendwelchen Supermärkten gegangen, da war kein Mensch. Das war wie so eine alte Westernstadt, die komplett leer war. Und bei dir war das ja wahrscheinlich dann genauso, außer halt die ganzen Athleten sind dann da von irgendwelchen anderen Teams. Aber deswegen, du hast ja wirklich einfach nur die Leute, die halt gerade da sind. Und dann lernst du dich automatisch kennen, weil da ist halt kein anderer. So.
Genau. Ah, du lernst aneinander kennen, du hast schon das gleiche Schedule. Auf einmal die Liebesgeschichten von Athleten sind mit Athleten zusammen und so. Du hast keine Auswahl. Also es ist normal. Und du bist dann halt einfach da in der Vorbereitung, kannst dich vollkommen fokussieren. Aber dann hast du auch die besten Zeiten miteinander im Sommer, weil du hast halt keine Schule auch noch. Oder vielleicht hast du eine Klasse, die du nimmst, einfach, dass du so einen extra Check bekommst. Aber hey, dann zockt man miteinander Volleyball, dann geht man River Tubing, also quasi du bist dann so auf dem...
So Rafting-mäßig.
Ja, genau. Ja, da hockst dich drauf und bist dann für 6 Stunden oder so auf dem River, hast Wochenende normalerweise frei. Manchmal, ja, da hast du vielleicht ein paar Partys oder so, wo du hingehst. Aber du hast wirklich im Sommer die allerbeste Zeit miteinander. Du grindest als Team miteinander, weil jeden Tag, wo du da bist, ey, du wirst herausgefordert. Und zurück zu der Geschichte. Wir hatten einen Workout einmal und es war ein Leg Day. Ich kann mich erinnern, wir hatten Power Cleans und Squats am gleichen Tag. Power Cleans war ein bisschen leichter, aber Squat war das Intensive. Wir sind dann bis, ich glaube, 90% gegangen von unserem Max-Gewicht und dann sind wir rückwärts runtergegangen, bis wir, ich glaube, bei 50% oder 60% waren und du musstest 20 Reps machen mit dem. Und das war dein Finisher. Bruder, wir hatten so einen Leg Day. Wir hatten Leute, die dann Krämpfe hatten danach. Wir sind nicht mehr normal laufen können. Also stell dir vor, du siehst solche Cowboys, wie die so mit O-Beinen rumlaufen. Ja. Bei uns ist es halt so richtig, alles wackelt, alles schüttelt und du kannst deine Beine gar nicht mal mehr spüren. Die tun einfach nur weh. Wir hätten Krücken brauchen müssen.
Ich würde sagen, das absolut schlimmste Gefühl ist immer, wenn du so Leg Day im Gym gemacht hast und musst dann so Treppen danach gehen. Weißt du, was ich meine? Und gehst dann so Treppen runter.
Und das ist jetzt die Story. Wir alle waren dann im Eisbad direkt danach, waren im Trainingraum und als wenn du dann rausläufst, du kannst vom Trainingraum aus der Hintertür gehen, du hast Treppen, aber sind, sagen wir mal, maximal 15 Stufen. Also es ist nichts viel. J-Love, J-Nasty, ich vergesse, wer noch war, aber es waren 4 von uns. Wir gehen gleichzeitig raus, gehen die Treppen runter. Genau gegenüber ist das Locker-Room von Frauenfußball und die kamen gerade uns entgegen, weil die mit dem Training fertig waren und wollten dann halt auch rein ins Training-Room und so. Wir alle halten uns an dieser Stange fest, um diese Treppen runterzugehen, weil unsere Beine so wehtun. Das gesamte Team lacht uns quasi aus. Und wir sagen einfach, ey, ihr würdet es nicht aushalten, was wir jetzt gerade gemacht haben. Die haben so shit getalkt, die ganze restliche Zeit wegen diesem einen Tag.
Ey, aber Fußballspielerinnen darfst du nicht unterschätzen. Also das ist.
Ey, nee. Die sind schon tough. Einer von meinen besten Freundinnen, Ashley Cardozo,
stimmt.
Argentinierin, die hat dann auch in Frankreich bei FC Nantes gespielt, professionell. Also die war ein Baller. Nummer 10, Argentinier, richtig Messi-mäßig, hat Leute ausgetanzt. Alright. Mal ganz ehrlich, du hast dir angeschaut beim Fußball, wenn sie gespielt hat, die hat Spaß gemacht. Die hat außerhalb Strafraum perfekt Unterkante der Latte rein, Winkel, alles, Freistöße.
Nice.
Die war so eine Ballerin, aber die hatte auch so ein Attitude, wo du es einfach ein bisschen gefeiert hast, weil die war ein bisschen kleiner, die war so 5 foot vielleicht, aber halt, die hat sich nicht scheiße lassen. Einmal.
Sie hat sich nicht was?
Nicht anscheißen lassen oder verarschen lassen von irgendjemandem.
Sie hat sich nicht scheißen lassen.
Nee, aber.
Du redest, mein, geil. Sorry.
Ich bin gerade richtig im Modus, aber.
Merke ich.
Sie hat sich nichts geben lassen, ich glaube, sagt man. Oder?
Ja, nichts. Also sie hat sich nichts nehmen lassen. Sie hat sich nicht. Ich glaube, jeder weiß,
ja,
was sie
da sagen. Ja, okay. Und ich kann mich erinnern, mein Dad und ich waren beim Spiel und die haben irgendwie 1-0 geführt oder vielleicht war es 1-1 oder so. Aber sie wird dann gefoult von einer. Also halt wirklich einfach so zurückgezogen, wird gefoult, kein Ding. Und diese eine zieht dann ihre Haare runter. Also wirklich, Aktion vorbei, Schiedsrichter läuft schon zu und sie richtig jenkt sie so runter. Und wir denken uns, oh shit, jetzt wird's ernst. Ashley steht auf und haut ihr eine in die Fresse.
Ehrlich?
Ja, beide kriegen glatt rot. Ashley läuft halt dann hoch an den Berg, also sie muss dann halt quasi dann so gehen. Und ich bin halt gut mit ihr befreundet. Und jeder andere sagt, hey, calm down. Alles ist gut. Ich laufe dann mit ihr halt in Richtung Kabine und das Erste, was ich sage, ist so, ey, let's fucking go, she deserved it. Ich war der Einzige, der sie gehypt hat, weil ich kannte sie so gut. Du hast sie so richtig gereizt, die andere hat es verdient, die braucht kein Mitleid oder irgendwas. Du sagst ihr einfach, ey, ich hätte genau das Gleiche in dem Moment gemacht. Aber zurückgehen, ey, Frauenfußball ist schon...
Richtig taffe Frauen dabei, das darf man nicht unterschätzen.
Shoutout an unsere Frauen in der EM. Stimmt, da hoffen wir.
Morgen ist Viertelfinale, ne?
Ich glaube, morgen ist es.
Warte mal, gegen wen spielen wir denn? Das weiß ich gerade gar nicht.
Auf jeden Fall spielen wir gegen Frankreich morgen, ja.
Stimmt, Frankreich, und ich glaube, es ist morgen um 9 Uhr abends, glaube ich.
Genau.
Morgen. Ey, wir sagen gerade morgen. Also im Prinzip, wenn du es hörst, letzte Woche Samstag.
Ja, stimmt.
Die Folge kommt ja Dienstag raus. Wir sind ja erst gerade am Freitag hier. Und aber danach, nur damit ihr jetzt schon mal wisst, wir runden das hier gleich auch mal ab. Kommt die Folge ja wie immer, ihr wisst es, gewohnt, dienstags raus. Und wir werden versuchen, es immer montags aufzunehmen, dass es dienstags morgens online ist und ihr nicht diesen Hickhack haben mit, mal kommt es dienstags mittags, mal kommt es dienstags nachmittags. Nein, wir versuchen immer spätestens montags nachmittags abends irgendwann im Büro das Ganze aufzunehmen. Da werde ich ja auch sowieso im Büro sein, wie Dominik ja auch. Wir bleiben dann länger. Und dann haben wir das Ding fertig für euch, immer dienstags frisch auf den Ohren. Das ist der Plan. Wir haben ein bisschen, sind jetzt am Ende hier ein bisschen ins Labern gekommen. Aber ey, ihr merkt, es war Offseason, wir mussten einiges bequatschen, wir hatten auf jeden Fall Redebedarf. Und deswegen, ich glaube, wir haben über alles geredet. Nächste Woche geht es dann weiter natürlich Richtung, welche Matchups erwarten uns Woche 0, also Dublin-Woche. Welche Matchups erwarten uns Woche 1? Es geht direkt heiß los. Wir gehen schon mal ein bisschen rein in die Preview, auf welche Teams sollte man gucken. Welche Teams werden gut sein? Welche Teams haben sich verbessern können in der Offseason durch manche Transfers? Also wir werden in einiges nochmal tiefer reingehen. Es war ja erst heute so eine Folge mit ein paar News und ein bisschen Labern. Und ab nächster Woche geht es richtig los, also ab dem 29. Juli. Ihr hört das ja gerade hier am 22. Juli. Und danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch nicht geratet habt den Podcast, dann geht mal rein, gebt uns gerne 5 Sterne. Das pusht den Algorithmus natürlich, also alles für den Algi machen. Und wenn ihr neu bei BSU seid und Fragen generell habt, das fällt mir auch noch gerade ein, Dominik, sollten wir gerade darauf hinweisen. Wir haben verschiedenste Basics von College Football in den ersten Folgen BSU letztes Jahr erläutert. Scrollt mal ein bisschen runter. Und so von Folge 1 bis 10 sind da so die Basics, was man zu College Football wissen sollte. Im Sinne von, was ist ein Transfer Portal und so weiter und so fort. Hört da mal gerne rein, falls ihr neu seid. Jeder ist willkommen, jeder kann immer jederzeit einsteigen in diesen Podcast und Freund des College Football werden. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Dominik, und du hast wie immer die letzten Worte.
Class is dismissed.